Herzlichen Dank. Wenn man bedenkt, dass schon vor 3000 Jahren Saitenspiel einfach zu Gemeinschaft, Gemeinde dazugehört, dann ist das eine ganz tolle Sache. Orgel, für uns eher das klassische Instrument, ist viel, viel jünger und stammt ursprünglich aus der Vergnügungswelt von Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Man hat es dort die Orgel in den Kneipen gespielt und die Orgel hat es geschafft, zu dem großen Instrument der Gottesdienste zu werden. Also ist auch spannend, wer sich mal damit beschäftigen will, mit Lob, mit Lied und so weiter. Und da bin ich bei einem Stichwort, liebe Gemeinde Unterliederbach und liebe Freunde. Ich wurde gefragt, bist du heute allein? Ja, ich bin allein, aber nicht einsam, wie ihr seht. Ich hatte ja gehofft, dass obwohl unser Singkreis ja im September in Zentrum, die Bilder habt ihr auch gehabt, und wir haben unser Abschiedsbild hier zur Einladung mit hier in Unterliederbach aufgenommen gehabt. Das hat auch einen besonderen Grund. Wir waren ja eine Gruppe, die zwischen 14 und zuletzt 5 Personen immer wieder variiert hat. Und wir haben auch einige Nicht-Adventisten in unseren Reihen gehabt bis zum Schluss. Und gerade die stammten aus Wiesbaden, mochten von all den Gemeinden, die Rhein-Main-Gebiet und so weiter, auch ihre evangelische Kirche, in der wir waren, am liebsten mochten sie hier in der Gemeinde Unterliederbach sein. Es hat ihnen die Atmosphäre sehr gut gefallen, die Menschen und so weiter und so fort. Und ich denke, auch das ist ein Zeugnis, dass eine Gemeinde, eine Kirche einfach da ist und Menschen kommen gerne. Es müssen nicht immer die großen Missionsexpeditionen sein. Aber vielleicht, wir schafften diesen Termin nicht so als Nachschlagtermin gewissermaßen. Wir sind aber dabei zu überlegen, ob wir irgendwann mal im nächsten Jahr ein Revival-Wochenende machen und vielleicht lässt sich das dann hier mit eurer Gemeinde verbinden. Mal sehen. Die Adventgemeinde ist eine protestantische Freikirche. Und zu ihrem wöchentlichen Gottesdienst gehört das Wort sehr stark, manchmal zu wortlastig und schön, dass wir auch Musik haben. Und ich fand es heute Morgen spannend, dass wir erlebt haben, die Spannung zwischen dem schon jetzt des Gottesreiches, das ja begonnen hat mit der Ankunft Jesu und dem noch nicht. Wir harren noch, wir sagen der Vollendung, sind unterwegs, sind auf dem Pilgerweg, wie man früher vielleicht gesagt hat. Und wir haben unseren Alltag, unser Leben. Von dem einen kann man träumen und hoffen. Und vom anderen müssen wir sehen, wie kommen wir damit zurecht. Wir haben noch unsere Mediziner, Gott sei Dank. Wir haben noch all das Positive und auch Negative, was unser Leben manchmal auszeichnet. Aber eben in unseren Gottesdiensten oder im privaten Bibelstudium verbinden wir uns eigentlich mit den Menschen der letzten 3.000, 4.000 Jahre. Sie haben Zeugnis gegeben, erzählend, dann verschriftlicht. Und wir können gewissermaßen eine Zeitreise machen. Und mit dieser Zeitreise können wir versuchen, die Erfahrungen dieser Menschen zu verstehen und uns die Frage zu beantworten, was bedeutet das für uns? Denn die Texte sind, wie ich schon sagte, sehr alt, entstanden über einen Zeitraum von gut 1000 Jahren in der Verschriftlichung. Texte aus einer alten Kultur, oder ich möchte sagen aus alten Kulturen, aus alten Strukturen, die uns oft fern sind, und in Sprachen, das semitische Hebräisch, die verwandte, sehr nah verwandte, so wie Deutsch mit Niederländisch beispielsweise, das verwandte Aramäisch, was man zur Zeit Jesu im Heiligen Land gesprochen hat, Jesu Muttersprache war Aramäisch, und das Griechische, das hellenistische Griechisch, das damals die Sprache der großen, weiten Welt des Römerreiches war, die jeder verstehen konnte. Jedenfalls der mit Wirtschaft und Verkehr und so weiter zu tun hatte. Auch im Heiligen Land gab es griechische Kolonien. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, das nun sich da hinein zu versetzen. Es gab schon in alter Zeit Übersetzungen aus diesen genannten Sprachen in andere Sprachen. Und das ist interessant. Eine Übersetzung ist ja immer der Versuch einer Übertragung einer Kultur in die andere. Und mit diesen alten, antiken Übersetzungen wissen wir, wie meinetwegen im 1., 2. Jahrhundert Menschen die biblischen Texte verstanden haben und sie in der Übersetzung konserviert haben. Wir leben nun auch in unseren Bibelübersetzungen, die wir heute haben. Und wir wissen ja, Bibel muss immer wieder neu übersetzt werden. Sprache ist ja etwas Lebendiges. Und wir haben ja seit dem letzten Jahr, seit dem Lutherjahr, haben wir die neue Lutherbibel. Sie versucht, verständlich zu sein, korrekt zu übersetzen und ein wenig von dem wiederzugeben, was die alten Texte ausmachen. Der hebräische Grundtext, der unseren Übersetzungen zugrunde liegt, der wurde, so wie wir ihn jetzt haben, im Prinzip erst im Jahre 1000 nach Christus so festgelegt. Und zwar hat das Hebräische, die alten hebräischen Bibeln haben keine Vokale. Man schrieb nur die Konsonanten. Und das ist natürlich interessant. Damals die Leser wussten das, was sie lasen. Aber wenn wir ein GBT zum Beispiel im Deutschen sehen, was kann das heißen? Gebet, Gebot, Gebiet, gebet oder gebt. Und deshalb, als die Zeiten schwierig wurden, auch im Mittelalter haben sich die Schriftgelehrten gesagt, die jüdischen, wir werden jetzt Hilfsvokale setzen. Das sind keine Vokale eigentlich, das sind so Hilfsvokale. Wie liest man das? Und seit dieser Zeit gibt es den sogenannten masoretischen Text, der als die Grundlage gilt auch für unsere Bibelübersetzung. Aber auch da zeigt es sich schon, das Verständnis des Textes durch die jüdischen Gelehrten im Jahre 1000, und das sind 200 Jahre nach Karl dem Großen, das sind 200 Jahre, nachdem Frankfurt zum ersten Mal erwähnt wurde. Das zeigt, wie sie damals mit dieser Festlegung der Vokalersatzzeichen etwas gelesen haben. Ich will das nicht weiter ausführen. Es ist spannend und wir müssen den Wissenschaftlern dankbar sein, die heute aus den verschiedenen Textfunden, die immer wieder ja auftauchen, versuchen, den Text zusammenzustellen der Bibel, der wahrscheinlichste ist. Denn eine Originalbibelhandschrift haben wir ja nun leider nicht. Aber weil Menschen diese Texte als heilig immer ansahen, haben sie auch vorher, als sie erzählten, Wort Gottes erzählten, Erfahrungen erzählten, dies sehr korrekt getan. Man weiß zum Beispiel in schriftlosen Kulturen, das über, da sind die Forscher, Missionare oder was weiß ich, in die Länder gefahren, Afrikas, haben sich Geschichten erzählen lassen. 100 Jahre später wurden die Geschichten wieder mal abgefragt. Und siehe da, sie waren fast genauso wie am, wie 100 Jahre zuvor. Schriftlose Kulturen haben ein gutes Gedächtnis. Und wenn ich meiner kleinen Schwester, der Jüngsten, Geschichten erzählt habe zum Einschlafen, das waren ja mehr von Rittern und Prinzessinnen und so weiter, habe mir so eine Geschichte ausgedacht und am nächsten Abend sagt diese, erzähl mir doch noch mal die Geschichte. Ich hatte die Geschichte natürlich schon fast vergessen und versuchte sie zu rekonstruieren und sagte, nein, das war doch die Prinzessin und die war blond und so weiter. Wir sehen, schriftlose Kulturen sind keine unsicheren Träger der Überlieferung. Doch wir wollen jetzt in unserer Zeitreise hineingehen, einfach mitten in die alttestamentliche Welt, in die Zeit der Richter. Richter Kapitel 4 und 5, und ich gebe auch einige Hausaufgaben auf, damit wir heute noch hier pünktlich aus diesem Gemeindezentrum nach Hause gehen können. Es heißt dort im 4 Vers 1, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hasor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet Goyim. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Also Zeitreise. Das Volk Israel, die Stammesgemeinschaft der 12 Stämme und Ehud, der mal so etwas wie ein gewählter Heerführer und Richter war, war verstorben. Und die Feinde kamen. Jabin, der König von Hasor oder Chasor im Norden Israels heute, die Ruinen, hat einen Feldhauptmann, heute wird man sagen General, und er wohnte in Israel und unterdrückte sie mit einer ganzen, heute würde man sagen, Panzerarmee. Und wir sehen schon an diesem Text, der eigentlich ein ungewöhnlicher Text ist, dass die biblischen Texte ganz unterschiedliche Stilformen nutzen. Erzählungen, Briefe, Gesetze, Fabeln, Geschlechtsregister, Gedichte, Lieder, Sprichwörter, Predigten, Chroniken und so weiter. Und das, was wir eben gehört haben, ist der Beginn einer Erzählung, so wie er auch wahrscheinlich schon mündlich überliefert wurde, so wie gern im Orient wiedergegeben. Und ich habe selber noch in Syrien Erzähler gehört am Marktplatz, und dort kannten die Leute schon diese Geschichten und sie gingen mit. Und ihr kennt auch diese Geschichte, die ich euch vorgelesen habe. Ihr müsst nicht sagen, wenn ihr sie nicht kennt. Ich sage einfach, ihr kennt sie. Und dann könnt ihr euch hineinversetzen und mitgehen, denn ihr wisst jetzt, was kommt. Und ihr wisst auch, ob es wie in Filmen ein Happy End gibt oder nicht. Also, Israel leidet nach dem Tod des letzten Richters Ehud unter der Besetzung durch die Feinde, und Hasor ist heute UNESCO-Weltkulturerbe, und ihr könnt es besuchen, wenn ihr möchtet, und euch an die Geschichte erinnern. Und der Chef der Besatzung ist General Sisera, der wohnt in einem Orte der fruchtbaren Jezreel-Ebene nordöstlich des Karmelgebirges und hat dort, wie geschrieben wird, 900, nicht eiserne Wagen, wie es im Text heißt, das meint mit Eisen beschlagene Wagen, Streitwagen. Und mit diesen Streitwagen konnte man schnell die Beziehungen zwischen den israelitischen Stämmen einfach abschneiden. Und wahrscheinlich hatten diese Streitwagen 2 Pferde und 3 Mann Besatzung mit Bogen und Speer. Einer musste das Gefährt fahren, der andere hat den Bogen und der andere hat dann die Feinde so abgewehrt. Findet man auf vielen antiken Stelen und so weiter und so fort, ist bekannt. Es gibt auch eine ganze Geschichte der Entwicklung von diesen Wagen. Wer Ben-Hur gesehen hat, etwa so ähnlich muss man sich das vorstellen. Aber der Text geht dann weiter. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Deborah, ein schöner Name. Wer weiß, wie dieser hebräische Name auf Deutsch heißt? Biene. Deborah, ein Name. Biene, das war ein sehr zärtlicher Name. Und man glaubt es kaum. Eine patriarchalische Stammesgesellschaft, Männerherrschaft in Israel, Männer als Priester, Richter, Heerführer, manchmal alles in einer Person, und es gab kein stehendes Heer. Es gab nicht so etwas wie eine feste Bundeswehr. Und eine Frau ist Prophetin und Richterin. Die Menschen kommen zu ihr im Grenzbereich zwischen dem starken Stamm Ephraim und den Stämmen Juda und Benjamin und bisschen in der Berggegend, da ist sie auch sicher vor diesen eisernen Wagen. Denn die hatten ja damals keine Gummibereifung, sondern die hatten Eisenbeschläge und die waren zum Teil recht starr in ihrem. Es gibt heute noch so ähnliche Wagen, die nennt man anatolische Nachtigall, die quietschen schon von Weitem. Und da die waren auf schlechtem Gelände, hatten die ihre Probleme. Und diese Frau, die als Prophetin und Richterin, die sendet, wie es in Vers 6 heißt, und rief Barak. Und sie sandte hin und rief Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesch in Naphtali. In biblischen Texten werden oft genau die Namen, manchmal bis zum Großvater genannt und die Orte, und sprach zu ihm, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von den Naphtalitern und den Sibulonitern? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, zu dir lenken an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Heer, und will ihn in deine Hände geben. Auftrag der Prophetin und Richterin an Barak, der der offizielle Feldhauptmann, also General war. Der war verantwortlich für die Verteidigung. Und dieser israelitische Heerführer Barak stammt aus dem Stamm Naphtali, der gehört zu den unterdrückten Stämmen. Und damals war das so, man hat die Heerführer zumeist erst gewählt, wenn Gefahr im Verzug war. Ihr müsst euch das so vorstellen, Ebene, jemand sieht vom Turm aus, da hinten glänzt es so, da kommen irgendwelche Ritter mit Rüstung und so weiter in der Rheinebene. Was ist da? Schnell Leute zusammenrufen, also da kommen die Feinde, wer steht vorn? Meistens meldet sich da keiner, dann wurde einer ausgeguckt und er sagt, dann kommt. Und wie war das mit Waffen? Die Israeliten hatten so gut wie keine Waffen, wenn in Bronze, aber die Feinde hatten schon Eisenwaffen. Aber die Israeliten hatten nicht die Möglichkeit, ihnen war nicht vergönnt, Eisen zu bearbeiten. Also haben sie Bronzewaffen, dann haben sie Sicheln und also Bauernwerkzeug, wie bei uns bei den Bauernaufständen. Also war das keine Berufsarmee, gut ausgebildet und bestens bewaffnet. Und jetzt kriegt er den Auftrag, er solle nun 10.000 Mann da zusammenstellen aus den beiden unterdrückten Stämmen. Und was sagt Barak? Danke, Deborah, für deine gute Unterstützung. Ich freue mich, wir werden jetzt, ziehe los. Nein, er sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht gehen. Der große, starke Heerführer sagt, Deborah, komm mit. Er traute sich nicht. Und er musste erst von einer Frau, und das zur damaligen Zeit, gemahnt werden, seiner Aufgabe nachzukommen. Und er sagt, ja, aber mit dieser Einschränkung. Ihr könnt euch vorstellen, wie Zuhörer bei der Erzählung dieser Geschichte aufgestöhnt haben, wenn diese Geschichte später erzählt wurde. Und was heute Fernsehen und Kino ist, war bis vor kurzem noch im gesamten Orient Teil des Lebens. Und erst jetzt, die modernen Medien, haben die Erzähler ein wenig in den Hintergrund gestellt. Und was sagt sie? Ich will mit dir gehen, aber der Ruhm wird nicht dir zufallen auf dem Weg, den du gehst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau ausliefern. So machte sich Deborah auf und ging mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulun und Naphtali nach Kedesh und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Und dann geht die Geschichte weiter. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und Sisera rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet Goyim an den Bach Kishon. Der war also doch, merkte, jetzt wären die aufmüpfig. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr, den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr vor dir her ausgezogen? So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor Barak durch die Schärfe des Schwerts. Schärfe des Schwerts ist eine Redewendung, das konnte auch ein Dolch sein oder eine Sense oder auch eine Mistgabel. Und Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet Goyim. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so dass auch nicht einer übrig blieb. Ein fulminanter Sieg. Die Israeliten stürmten vom Berg herab. Und die 900 Wagen kamen nicht richtig auf den Berg hoch. Es war die falsche Waffe zum falschen Zeitpunkt. Und das Umdrehen mit diesen Wagen war auch schwierig. Das heißt, da kommen die runter, man merkt, man kommt nicht weiter, will also umdrehen. Dann fahren die sich gegenseitig in die Seite und es klappt nicht. Dann müssen sie sich auch festhalten. Fahrt man mit so einem ruckligen Gerät und steht da freihändig und habt noch einen Bogen in der Hand und Speer. Völliges Chaos, völliges Durcheinander. Und sie wurden bis an den Bach Kidron getrieben, der im Sommer ein ganz kleines Bächlein ist, aber zur Regenzeit, wie jeder Trockenfluss oder jeder Fluss da im Heiligen Land, hat der Hochwasser und dort war erst einmal Ende und für einige absolutes Ende, denn durch diesen Bach kamen sie in dem Getümmel und mit den Wagen nicht durch und viele ertranken. Doch Sisera konnte fliehen, sprang von seinem Wagen, manchmal ist zu Fuß besser, haute ab und Barak konnte ihn nicht fassen. Und damit könnte die Geschichte enden, doch sie geht weiter. Sie wird für die Zuschauer noch dramatischer. Der Zeit halber erzähle ich das hier kurz. Sisera flüchtet sich in ein Frauenbeduinenzelt. Ihr wisst ja, die Gegend dort, landwirtschaftlich geprägt, dann so halbnomadisch, dann die Nomaden, die wanderten, so wie Abraham. Und dort gab es eine Stammesfamilie, die hatte gewissermaßen Waffenstillstand mit den Unterdrückern. Und deshalb flüchtet er sich dorthin und er flüchtet sich in ein Frauenzelt. Dort in den Frauenzelten ist das eigentlich nicht üblich, dass ein Mann außer dem Ehemann dort sein kann. Und er bekommt, er ist total erschöpft, bekommt Milch gereicht, wird unter einer Plane versteckt und schläft erschöpft ein. Und dann müsste jetzt eigentlich heißen, für Kinder unter 16 Jahren ist dieser Text nicht geeignet. Denn Jael, so heißt die Beduinen, nimmt einen Zeltpflock, nimmt einen Hammer und er liegt unter der Plane und haut ihm diesen Pflock durch die Schläfe. Der große Unterdrücker wird von einer Frau umgebracht, wie von Deborah vorhergesagt. Welche Schwach in jener Zeit, und Jael wird als Heldin besungen. Die biblischen Geschichten haben immer ein erzählerisches Ziel. Wir müssen daher fragen, was will uns dieses Ereignis nun heute Morgen sagen? Denn sonst bleiben wir in der Geschichte, sonst bleiben wir... Aber wir wollen ja auch mehr wissen. Und so haben wir auch heute Morgen schon immer davon berichtet, dass die Bibel von den Beziehungen Gottes zu dem einzelnen Menschen spricht, zu Familien, zu Sippen, zu Stämmen, zu seinem Volk Israel und es heißt immer zu den Völkern, das meint zu allen Menschen. Und Gott begegnet dem Menschen in jeder sozialen Ordnung, ob in der patriarchalischen Stammesgesellschaft, ob in einer Monarchie, Diktatur oder Demokratie. Jahwe, der Gott Israels, beruft in dieser Erzählung für drei sonst übliche Männerfunktionen, Prophetin, Richterin und de facto Heerführerin, eine Frau. Die gewohnte gesellschaftliche Ordnung wird nicht eingehalten. Denn vor Gott gelten diese traditionellen sozialen Hierarchien nicht. Frauen und Männer sind ebenso befähigt, hier sogar in dieser Erzählung befähigter als die Männer. Es gibt keinen Grund zu einer ausschließlichen Männerherrschaft, so die Botschaft des Textes. Und Deborahs Aufgaben waren gesalbte und geisterfüllte Aufgaben. Wenn Gott nun gegen alle Konventionen schon Frauen in einer altorientalischen, männerdominierten Stammesgesellschaft für solche Entscheidungsfunktionen beruft, wie viel mehr gilt das in einer demokratischen Gesellschaft, die sich auf die Menschenrechte beruft, 1948, und in deren Verfassung 1949, unserem Grundgesetz, diese Menschenrechte auch festgelegt sind. Und wie viel mehr haben wir dann auch Grund, den biblischen Grundsatz der Gleichheit aller Menschen, auch der Gleichheit der Geschlechter, hier auch auszuleben als Gemeinde und als Kirche insgesamt. Deborah und Barak haben verstanden. Sie singen ein Lied mit den Frauen, steht dort, und ich hoffe auch mit den Männern, in dem die Geschichte nach allen Regeln der hebräischen Dichtkunst wiedergegeben wird und später weitergetragen und gesungen wird und bis heute unvergessen ist. Ich denke nicht, dass sie damals wussten, dass wir heute im Jahre 2018 am letzten Sabbat von ihnen erzählen und hören. Und es lohnt sich zu Hause einmal ganz langsam dieses Lied mit allen seinen Nuancen laut zu lesen, denn singen können wir es leider nicht. Die Melodie ist nicht überliefert. Der Text, glücklicherweise, den haben wir. Und heute möchte ich nur ein oder zwei der dichterischen Formen daraus nehmen, die uns zu Hause beim Lesen helfen könnten. Da heißt es, da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, zu jener Zeit, lobet den Herrn. Das Lied beginnt also mit dem Aufruf zum Lobe Gottes. Heute würden wir sagen Lobpreis, und das durchzieht das ganze Lied. Und dann wird in vielen Strophen das Handeln Gottes und der Menschen besungen, ja sogar der Sterne. Es wird in aller epischen Breite dramatisch wiederholend, manchmal spöttisch und triumphierend ausgebreitet. Dieses Stilmittel des dramatischen Wiederholens in hebräischen Dichtungen, zum Beispiel auch den Psalmen, wird synonymer Parallelismus genannt. Das Gleiche also wiederholt in anderen Worten. Ich lese nur kurz hier vor. Gepriesen sei unter den Frauen Jael, die Frau des Hebers, des Keniters, und in den Frauen im Zelt sei sie gepriesen. Milch gab sie, als er Wasser forderte, Sahne reichte sie da in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihrer Rechten den Schmiedehammer und schlug Sisera, zerschlug sein Haupt, zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Das ist die Steigerung. Das ist die, und alle sagen, ja. Und am Ende des Sisera durch die Beduinen Jael heißt es zum Beispiel, zwischen ihren Füßen brach er zusammen, fiel nieder, lag da, zwischen ihren Füßen brach er zusammen, wo er zusammenbrach, lag er erschlagen da. Immer wieder fast kanonartig, wie das wiederholt. Wie ein dramatisches Filmende. Und damit niemand Mitleid mit diesem Unterdrücker bekommt, wird dann noch einmal der Blick auf die Frauen der Feinde gelenkt, die ja zu Hause warten. In Hasor, ungeduldig, aber vergeblich. Sie warten auf Beute, auf Sklavinnen und Wertsachen. Und das müsst ihr mir lesen. Und dann heißt es, ja, warum kommen die noch nicht? Da sagt eine andere, ja, die Beute ist so schwer und die haben so viel Beute gesammelt und gleich werden sie kommen. Und das Lied endet mit einem Ausblick auf Gott. Die ihn lieb haben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und weiter heißt es dann, und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Nach 20 Jahren Unterdrückung, also doppelt so lange, eine ganze Generation. In biblischen Zeiten wird immer so 40 Jahre meist eine Generation gemeint. Eine ganze Generation hat Ruhe vor den Feinden, dank zweier Frauen. Was haben die folgenden Generationen daraus gemacht? Sehr wenig, denn der Fortschritt ist oft eine Schnecke, wie wir so schön sagen. Aber die biblischen Texte haben immer wieder an die Gleichheit der Geschlechter erinnert, direkt oder indirekt, vor allem dann im Neuen Testament, wo zum Beispiel sogar eine Apostelin erwähnt wird, Junia, in den älteren Texten und nach dem Zeugnis der Kirchenväter. Erst später hat ein Abschreiber, wahrscheinlich weil seiner Meinung nach nicht sein kann, was nicht sein darf, daraus einen Junius oder Junianus gemacht. Ihr könnt, der Text ist Römer 16, Vers 7, die alten Kirchenväter haben gesagt, also das muss schon eine tolle Frau gewesen sein, wenn sie eine Apostelin ist und dem Paulus eine so gute Hilfe und haben Gott dafür gelobt, dass es so etwas gibt. Und in späterer Zeit, nee, also nein, eine Frau, das kann nicht sein. Da hat sich bestimmt jemand verschrieben, das geht gar nicht. Und deshalb haben die frühen Texte, die alten Texte, die und das Zeugnis der Kirchenväter sprechen von einer Frau. Und später hat man eher an einen Mann gedacht. Aber das könnte mal die ganze Entwicklung andermal betrachten, auch den Weg durch die Kirchengeschichte. Aber wir können uns heute noch mal fragen, was haben wir als Adventisten daraus gemacht? Und da nehme ich einfach mal aus den Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tag-Adventisten die Nummer 14. Und da ist das, was wir auch so zum Thema hatten in diesem Vierteljahr, die Einheit der Gemeinde Christi. Die Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern, herausgerufen aus allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern. In Christus sind die Gläubigen eine neue Schöpfung. Rassische, kulturelle, bildungsmäßige, nationale, soziale und gesellschaftliche Unterschiede sowie Unterschiede zwischen Mann und Frau dürfen unter uns nicht trennend wirken. In Christus sind alle gleich durch einen Geist zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander zusammengefügt. Wir sollen einander dienen ohne Voreingenommenheit und Vorbehalt, weil sich Jesus Christus in der Schrift offenbart hat, verbinden uns ein Glaube und eine Hoffnung, das bezeugen wir vor allen Menschen. Diese Einheit hat ihren Ursprung im Einssein des dreieinen Gottes, der uns als seine Kinder angenommen hat. Eindrucksvoll. Jede Person, die in unsere Kirche durch Taufe oder Bekenntnis aufgenommen wird, hat gleiches Stimmrecht. Das sind auch recht junge Menschen oft. Wer getauft wird und Glied der Gemeinde ist, ob Mann, ob Frau, ob Jugendlicher, hat das gleiche Stimmrecht, ist gleich in der Gemeinde. Und ich war ganz stolz, als ich dann zum ersten Mal wenige Wochen nach meinem 14. Geburtstag, nach meiner Taufe, bei der Gemeindewahl abstimmen konnte in der Gemeinde. Und seitdem es die Siebenten-Tags-Adventisten gibt, gab es immer diese Gleichheit und auch das Stimmrecht der Frauen in der Gemeinde. Während im staatlichen, gesellschaftlichen durften Frauen bei uns vor 100 Jahren zum ersten Mal wählen. 1918. Eine große Ausstellung finden wir darüber, ich glaube in der Schirn, aber guckt nach, im Historischen Museum, Historischen Museum, ganz toll, ich war da, ich war begeistert, aber wir haben da schon, solange die Adventgemeinde besteht. Und nicht nur das, eine der Hauptgründerinnen unserer Kirche war eine Frau und durch ihr Wirken sind wir als Siebenten-Tags-Adventisten zu einer Weltkirche geworden und nicht zu einer amerikanischen Sekte. Doch eigenartig, erstaunlicherweise verhindern heute gerade viele derer, die besonders Ellen White, eine unserer Mitbegründerinnen, von der ich eben sprach, gerade die besonders sie gerne zitieren, dass heute einige und die Mehrzahl der Länder, die patriarchalisch strukturiert sind, eine vollgültige Ordination der Frau verhindern. Bei den letzten beiden Generalkonferenzen war es ja so, da haben die Amerikaner und auch die europäischen und südasiatischen Divisionen den Antrag gestellt, dass Frauen genauso gleich wie Männer ordiniert werden können. Und wenn es noch Schwierigkeiten gibt in einigen Kulturen, dann soll man das so machen, jede Division, also jeder Kontinent, adventistische Kontinent, entscheidet selbst. Aber die Mehrheit dafür wurde nicht erreicht. Zwar immer kam es immer näher, und deshalb haben wir es heute so, dass Pastorinnen, die ordiniert sind, gewissermaßen eine Ordination zweiten Grades haben, der sie zu fast alles können sie damit machen, Beerdigung, Taufen, Abendmahl und so weiter und so fort. Sie können aber nicht Vorsteher einer Vereinigung, eines Verbandes, einer Division oder der Generalkonferenz werden. Das heißt, diese Führungsaufgaben sind versperrt, die sind noch nur für Männer da. Und damit das auch so bleibt und damit nicht einige Divisionen, wie schon angefangen, und einige Verbände selbst entscheiden, ob sie jemanden ordinieren, oder es gibt eine Vorsteherin in den USA, die leitet die Vereinigung, aber im Adventist Yearbook sind so zwei Striche, als sieht man, offiziell nicht anerkannt. Und in China gäbe es die Adventgemeinde heute nicht so, wenn nicht tausende von Frauen da als Ordinierte wirken. Da sind keine Striche. Aber, wie sagte der Präsident der Generalkonferenz, China ist was anderes. Nun, man hat auch jetzt bürokratisch im Herbst festgelegt, was passiert, wenn eine Institution, ein Verband und so weiter gegen versucht, das selbstständig zu machen. Und das ist interessant. Das ist ja eine bürokratische Bestimmung. Das Höhere, der Text aus unseren Glaubensüberzeugungen, ist ja höherwertig, wie die Verfassung in unserem Land, die bestimmt ja alles Recht in unserem Land. Und so ist es eigentlich auch in unserer Kirche. In dem Fall haben so viele Männer Angst vor Frauen, dass das im Moment noch nicht erreicht ist, was unser Ideal und unser Ziel ist. Ich weiß, wie im politischen, gesellschaftlichen und sozialen Leben Dinge manchmal lange brauchen. Und vielleicht werde ich es nicht mehr erleben, aber ich denke, wir haben mit dem Glaubenspunkt 14 ein Ziel, wir sind auf dem Weg und wir werden das erreichen, dass auch in unserer Kirche Frauen und Männer und Menschen unabhängig von ihrer Herkunft absolut gleich sind in allen Aufgaben, die Gott ihnen schenkt und all ihren Fähigkeiten. Und deshalb bin ich nicht so pessimistisch und ich denke, eines Tages wird man auch das adventistische Deborah-Lied singen und ich hoffe, alle werden fröhlich dort mit einstimmen und deshalb bin ich kein Pessimist, sondern ich glaube an das neue Deborah-Lied irgendwann in den nächsten Jahren. Es wird kommen und wir machen uns auf den Weg und unsere Gemeinde wird auch da wachsen und ihrem eigenen Ideal und dem biblischen Menschenbild näher kommen. In diesem Sinne wünsche ich uns ein neues Jahr, ein Jahr der Pilgerschaft immer wieder neu und auch des Durchhaltens und auch des Diskutierens und des Versuchs zu verstehen und auch Geduld mit Menschen, die in einer großen Pilgerkarawane bisschen langsamer sind vielleicht und die bisschen auch mal so kleine Kurven machen. In diesem Sinne Gemeinschaft ist etwas, was wir leben können, und das ist das schon jetzt des Gottesreiches. Amen. Herr, unser Gott, unser Vater im Himmel, wir sagen dir Dank, dass du uns Begegnung schenkst. Mit dir, mit den Menschen hier unserer Gemeinde, mit den Menschen unserer Kirche, mit den Menschen überall auf der Welt, und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln und auch Erfahrungen zu hören, wie von den Menschen aus alter Zeit. Und so gib uns die Kraft und die Stärke und die Freude, unseren eigenen biblischen Prinzipien nachzugehen, miteinander uns auf den Weg zu machen, geduldig zu sein und gleichzeitig auch ermutigend. Schenke uns die Kraft und deinen Heiligen Geist. Amen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr wende sich dir freundlich zu und sei dir gnädig. Der Herr sei dir besonders nahe und gebe dir seinen Frieden. Amen.